Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Herzlich willkommen bei Alles Was mit dem heutigen Titel Alles Was Geoengineering zu einer guten Zukunft beitragen kann. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Im Studio begrüßen Sie Sam Naini und
Günther Löffelmann.
Aber wir sind nicht allein, wir zwei, sondern wir freuen uns, dass Herr Gernot Wagner auch heute dabei ist, der uns gerade aus den USA zugeschaltet ist. Er ist ein renommierter Klimaökonom und Professor an der Columbia Business School in New York. Und er beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Geoengineering und schrieb hierzu unter anderem das Buch Geoengineering – The Gamble oder auch auf Deutsch Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Ja, und wir haben eigentlich noch einen weiteren Gast eingeladen, nämlich Leonie Broncala vom Umweltbundesamt. Die hatte nur heute leider Gottes keine Zeit. Wir haben aber im Vorfeld mit ihr gesprochen, war ein interessantes Gespräch auch. Und wir werden wahrscheinlich im Laufe der Sendung ein paar Einspieler aus diesem Gespräch bringen. Ja, so als kleine Impulse. Ja, und dann leite ich mal über zu Saman. Wir haben nämlich was vorbereitet.
Richtig. Herr Wagner bzw. lieber Gernot, nochmal herzlich willkommen in unserer Sendung. Wenn wir uns jetzt mal deine Jobbeschreibung angucken, Klimaökonom, dann glaube ich, ist das nicht den meisten Leuten bekannt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Mit was beschäftigst du dich denn eigentlich?
Also einerseits mit dem Problem, mit der Größe des Problems, also den Klimarisiken. Was passiert, wenn wir nichts tun? Und natürlich auch mit den Lösungen. Was passiert, falls wir tatsächlich was tun, viel mehr tun als bisher und im Endeffekt also die negativen klimatischen Kipppunkte einerseits und die positiven sozioökonomischen Kipppunkte andererseits.
Okay, also das kann sie jetzt nicht primär, weil bei Ökonomie würde man jetzt an Wirtschaft denken. Ist das auch ein großer Teil oder geht es insgesamt um Klima? Wie kann man das Klima ändern oder gegen den Klimawandel vorgehen?
Also es geht um beides und im Endeffekt, also natürlich geht es im Prinzip darum, was die Wirtschaft, die derzeit natürlich zu viel CO2 emittiert, machen muss und wie es also der Wirtschaft im Allgemeinen zugutekommen würde, falls wir viel, viel mehr machen würden. Also ja, also okay, es geht jetzt nicht um Zinssätze und, und also chinesische GDP, BIP Growth Rates direkt, aber indirekt, wie das jetzt vom Klima beeinflusst wird und wie das Handeln die Wirtschaft beeinflussen würde, wie wir sich Dinge umkrempeln müssen. Natürlich, darum geht es genauso.
Okay, also sehr spannendes Feld auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir heute im Verlauf der Sendung noch einiges darüber erfahren werden und sind super gespannt.
Ja, unser Thema ist Geoengineering. Und lieber Gernot, wir würden dich jetzt bitten, einen Satz zu vervollständigen. Der Satzanfang lautet, Geoengineering ist für mich
eine mögliche, äußerst ungewisse, aber dann doch vielleicht nötige Intervention ins globale Klima, die vielleicht viel Gutes tun könnte und natürlich mit vielen, vielen Risiken, Ungewissheiten, Unsicherheiten einhergeht.
Gut, und an dieser Stelle würden wir gerne den ersten Einspieler von Leonie Broncala vom Umweltbundesamt bringen. Ton ab.
Geoengineering ist für mich im Grunde der Versuch davon abzulenken, dass wir unsere Treibhausgasemissionen drastisch senken müssen und eher ein Vertrauen in technologische Innovation statt der Erkenntnis, dass wir nicht drum rumkommen werden, unsere Emissionen zu senken.
Also, ich finde es auch ein ganz interessantes Statement, nämlich zu sagen, Geoengineering ist eigentlich eine Ablenkung von den eigentlichen Dingen, die wir machen wollen. Gernot, lass uns doch an dieser Stelle jetzt gern mal einsteigen. Wieso denken wir überhaupt darüber nach, das Klima mit Hilfe von Technologien zu beeinflussen?
Weil es tatsächlich so schlimm ist mittlerweile, dass, also da gibt es Science Fiction, also wirklich Romane, die sonst wirklich nichts mit Realität zu tun haben, die so irgendwie so Horrorszenarien darstellen. Zum Beispiel erstes Kapitel von Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson. Wie wäre es, falls im Jahr 2025 es eine so große Hitzewelle gäbe, dass es in Indien mehr als 50 Grad im Schatten hat? Okay. Vorletzten Mittwoch hatte es in Neu-Delhi 52,3 Grad.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja eigentlich auch schon. Ich höre gerade die Temperaturen und von Griechenland, 40 Grad. Ne?
Ja, also und okay, natürlich, okay, warm war es immer schon und so weiter und so fort, klar. Aber ja, also unmitigierter Klimawandel ist tatsächlich sehr, sehr schlimm und noch viel schlimmer, als viele von uns es bis vor kurzem oder vielleicht jetzt immer noch für möglich halten. Und vielleicht ganz kurz dazu, also natürlich stimme ich hundertprozentig darüber ein, also mit allem und jedem, der sagt, dass wir CO2 reduzieren müssen und viel, viel mehr dazu tun müssen. Klar, hundertprozentig, also wirklich hundertprozentig. Wir müssen CO2 um 100% senken und das rasch, um tatsächlich eine Lösung, eine wirkliche Lösung in Sachen Klimawandel zu finden. Um das ganz dezidiert zu sagen, Geoengineering ist keine Lösung.
Aber ist es denn notwendig? Also kann man den Klimawandel überhaupt noch aufhalten mit normalen Maßnahmen? Also beziehungsweise siehst du das als essentiell an, dass man Geoengineering einsetzt?
Okay, das ist die große Frage. Also ist es, würde ich jetzt sagen, okay, es ist unbedingt notwendig, das morgen zu beginnen? Nein, ist es nicht. Ist es notwendig, Geoengineering zu erforschen, um mehr darüber zu wissen und im Prinzip mehr zu wissen, um sicherzustellen, dass falls in 5, 10, 15, 30 Jahren wir vielleicht tatsächlich, und die große Frage natürlich ist, wer das Wir hier ist, aber falls wir dann tatsächlich auf diese Technologie zurückgreifen wollten, müssten vielleicht, also sollen wir jetzt dazu forschen, um mehr darüber zu wissen? Ja, dezidiert.
Aber ist es nicht auch so, dass einer der Vorteile von Geoengineering wäre, dass es schnell greifen könnte? Können wir uns dann überhaupt erlauben, hier Zeit ins Land gehen zu lassen, zu forschen, ja, um mal zu sehen, was rauskommt?
Okay, also um ganz dezidiert zu sagen, wir wissen einfach nicht genug. Also vielleicht, falls es darum geht, sollte ich jetzt darüber wählen, ob wir morgen oder heuer oder nächstes Jahr mit dem Geoengineering beginnen oder es nie und nimmer machen werden, würde ich dezidiert sagen, machen wir es nie und nimmer. Weil wir wissen einfach noch nicht genug darüber. Mhm. Aber, und das ist das große Aber, ich würde sehr, sehr stark argumentieren und tue das auch in meinem Buch, es ist nicht eine Frage von ob, sondern im Endeffekt ist es eine Frage von wann. Irgendwo, irgendwer, und jetzt nicht einer Einzelner, sondern im Endeffekt ein Staat, sagt, hey, es ist mittlerweile so schlimm, wie wäre es damit, wenn wir das auch versuchen? Weil im Endeffekt, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wir einfach insgesamt nicht genug tun, um zu vermeiden, dass jetzt schon Leute wegen unmitigiertem Klimawandel sterben.
Das heißt, also jetzt haben wir ja schon viel über Geoengineering gesprochen. Wir sind ja noch gar nicht dazu gekommen, was das überhaupt ist, außer dass es auf jeden Fall eine gute Ergänzung sein kann. Was fällt denn alles unter Geoengineering?
Okay, also im Endeffekt vieles oder vielleicht gar rein gar nichts. Also Geoengineering jetzt im Großen, für viele bedeutet sogar zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Also da gibt es, was ich würde sagen, Solar ist Geoengineering, was so viel bedeutet, dass wir den Planeten insgesamt heller machen wollen, würden, um mehr Energie in das Weltall zurückzustrahlen. Also das klingt so utopisch, ist es auch natürlich. aber im Endeffekt, Vulkane sind vielleicht so ein Analog dazu. Also wenn 1991 in den Philippinen Mount Pinatubo ausbricht, dann waren 1992 die globalen Durchschnittstemperaturen ungefähr ein halbes Grad geringer, als sie es gewesen wären, wäre der Vulkan nicht. 18 Monate später waren diese Partikel in der Stratosphäre wieder weg und die Temperaturen waren wieder das halbe Grad höher und natürlich seitdem sind sie weiter gestiegen, weil wir immer noch viel zu viel CO2 emittieren. Mhm. Also das ist eine Technologie. Das ist solares Geoengineering, stratosphärische Aerosole, kleinste Partikel in der Stratosphäre, vielleicht das prominenteste Beispiel des solaren Geoengineering. Aber das ist eine Kategorie. Die andere Kategorie, die manchmal, ich würde mittlerweile sagen fälschlicherweise, auch als Geoengineering bezeichnet wird, ist im Endeffekt die Kohlenstoffentnahme aus der Luft. Also es geht jetzt darum, CO2 wieder aus der Luft entfernen. Also Bäume machen das ganz natürlich, Bäume sind nicht genug. Also mittlerweile gibt es tatsächlich also Unternehmen, die das also technologisch anstellen. Gibt es ein Schweizer Unternehmen, das aus einem Werk in Island, die ziehen jedes Jahr 4000 Tonnen CO2 aus der Luft, was übrigens lächerlich gering ist, also das ist null im Endeffekt. Wir emittieren 50 Milliarden Tonnen jedes Jahr, also 4000 macht keinen Unterschied. Das wird auch oft, ich würde sagen tatsächlich fälschlicherweise, oft als Geoengineering bezeichnet, aber es ist vielleicht auch viel wichtiger jetzt in Sachen moralisches Risiko und Technofix, der uns im Endeffekt vielleicht davon abhält, die Dinge zu tun, die wir tatsächlich machen müssen. Also jetzt so Tempolimit auf der Autobahn und Induktionsherde und Wärmepumpen macht natürlich einen viel größeren Unterschied. Und das müssen wir natürlich alles auch machen. Viel, viel mehr davon. Entkarbonisierung der Stahlindustrie und so weiter. Also ist natürlich die wirkliche Klimapolitik, um die es tatsächlich gehen soll.
Also die Strategien zusammenzufassen für mich, wir sprechen zum einen über Solar Radiation Management.
Solar Geoengineering.
Mhm. Genau, richtig. Und das andere Carbon Dioxide Removal, die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Jetzt gibt es aber doch auch weitere Treibhausgase, die durchaus auch einen Beitrag zur Klimaerwärmung leisten. Zum Beispiel Methan. Gibt es da auch noch was?
Natürlich. Mhm. Also jetzt in Sachen Geoengineering, da gibt es tatsächlich so jetzt Methoden zur Methanentziehung aus der Atmosphäre, aber darüber sprechen ja wir kaum. Also worum geht's? Es geht erstmals darum, natürlich zu vermeiden, CO2 vor allem, aber natürlich auch Methan, Lachgas, andere industrielle Gase erstmals in die Luft zu senden. Und da tut sich gerade wieder mal sehr viel. Also vor allem in Sachen Methan, da gab es in Dubai bei der COP, bei den Klimaverhandlungen, ein paar vielleicht überraschende Übereinkommen, also wo es im Prinzip darum ging, dass mittlerweile das nigerianische Ölunternehmen, das nigerianische staatliche Ölunternehmen zum ersten Mal oder einem der ersten Male überhaupt sagt, dass ja, Klimawandel existiert, wir müssen was dagegen tun und unsere Methodik, was wir machen, ist aufhören, Methan in die Luft zu entlassen und einfach also das Gas zu verbrennen und also in die Luft, also Venting im Prinzip in die Luft, sondern wir fangen das Gas ein und verkaufen es als Erdgas. Also das ist natürlich nicht die wirkliche Lösung. Wir müssen vom Gas überhaupt abkommen, also nicht nur von Kohle, nicht nur von Öl, auch vom Gas. Aber ja, da tut sich tatsächlich auch etwas, Gott sei Dank, zu vermeiden, zu viel Methan dummerweise einfach nur in die Luft zu entstoßen.
Wenn man eine Skala nehmen würde von 0 bis 10, 0 passiert noch gar nichts, 10 Geoengineering im großen Stil, wo sind wir denn mit diesen Projekten? Sind es eher kleinteilige Pilotprojekte und Forschung oder gibt es auch schon in etwas größerem Stile Anwendungen?
Gibt's nicht. Also im Endeffekt, ich würde sagen, wir sind bei 0,1 oder so. Also jetzt wirklich so auf die Tatsache, dass, also ja, es gibt ein paar Verrückte. Da gibt es ein Unternehmen in Kalifornien, das sendet Ballone in die Luft und verkauft Cooling Credits. Und das ist alles vollkommen dümmlich. Aber jetzt in Sachen Forschung, also wirklich die radikalsten Forschungsprojekte, die vorgeschlagen werden derzeit und wurden in den letzten 10, 15 Jahren, im Prinzip haben null Einfluss auf das Klima, auf das Wetter, auf das Weltklima und so weiter. Also mit anderen Worten, also da geht es überhaupt nicht derzeit um eigentliche Anwendung dieses Konzepts, sondern es geht darum, erstmals auf Computern in Modellen, dann im Labor und dann ja tatsächlich auch in kleinsten Experimenten draußen in der Stratosphäre zu experimentieren. Aber also wie gesagt, also das ambitionierteste Forschungsprojekt überhaupt, das war der so berüchtigte Harvard-Ballon-Scopex-Experiment. Da ging es im Prinzip darum, 100 Gramm SO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Das ist also wirklich weniger SO2, als ein Flugzeug in einer Minute des Fluges in die Atmosphäre entlässt. Also jeder der Lufthansa-Flüge jetzt derzeit in der Luft emittiert in einer Minute mehr Material, als dieses gesamte Experiment es getan hätte.
Ein schöner Einstieg. Wir würden an dieser Stelle gerne mal eine Musikpause machen. Und zwar mit einem Titel von Peter Schilling. Die Wüste lebt, müsste wahrscheinlich eher heute heißen, die Wüste dehnt sich aus.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich. Ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was will ich denn sonst hören, oder?
Lora München auf 92.4.
So, da sind wir jetzt wieder nach der kurzen Musikpause. Lieber Gernot, wir haben ja eben schon einiges gehört über die verschiedenen Techniken, die es gibt oder die man unterscheidet und was aktuell schon im Einsatz ist. Da haben wir ja festgestellt, das ist gar nicht mal so viel. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, in die Zukunft gesehen, ist da denn Potenzial oder wie viel kann man sich davon erwarten? Von dem Geoengineering?
Also die ambitioniertesten Vorschläge gehen in die Richtung von, falls man Geoengineering global und wirklich also radikal einsetzen würde, könnte man sich vorstellen, tatsächlich globale Temperaturen so um die ein halbes Grad, Grad vielleicht, Celsius zu senken, temporär zu senken. Und vielleicht das ist wirklich der wichtigste Punkt hier. Also egal wie ambitioniert, Geoengineering ist nicht die Lösung zum Klimawandel. Mhm. Also das muss ich einfach ganz dezidiert sagen. Wir müssen CO2 reduzieren, aber im Endeffekt, wie gesagt, die radikalsten Vorschläge gehen im Prinzip in die Richtung von, was wäre, wenn wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten, während wir CO2 reduzieren und während wir alles versuchen, um tatsächlich den menschlichen Einfluss aufs Klima auf null zu senken, aber während tatsächlich Temperaturen verdammt hoch sind und es überall zu Wirbelstürmen und Überflutungen und Dürrekatastrophen kommt, wir Geoengineering anwenden, um das Schlimmste vermeiden zu versuchen.
Würdest du dann noch differenzieren zwischen den Strategien, also SRM oder
CGM? Klar. Also natürlich. Also es ist äußerst wichtig, im Prinzip zu sagen, hey, da gibt's sehr, sehr verschiedenste Anwendungen desselben Prinzips. Und jetzt vielleicht also ein dümmliches, kleines Beispiel zu nehmen, der Grund, warum Wintermäntel im Winter schwarz sind und Hemden, Kleider im Sommer weiß, ist auch dasselbe Prinzip. Weil also der schwarze Mantel Wärme anzieht und nicht so viel wieder zurücksendet und mich deshalb erwärmt. Und das weiße Hemd, das weiße Kleid, Wärme, Sonnenstrahlen reflektiert und den Körper kühlt. Und natürlich, also jetzt, okay, niemand vernünftig würde das irgendwie Geoengineering nennen, aber okay, so hier ist vielleicht ein anderes Beispiel, das auch in dieselbe Richtung geht. Also die weißen Dächer in den also schön anzublickenden griechischen Orten entlang des Mittelmeers, das ist auch dasselbe
Prinzip. Pueblos Blancos in Spanien, gell?
Ja.
Ja, genau, genau. Und also okay, jetzt die Frage, okay, weiße Dächer dezidiert anzuwenden und im Prinzip, okay, hier ist wieder so einer der typischen Zielkonflikte. Okay, so sollen wir in der großen Stadt, wo es tatsächlich zu diesen Hitzeinseln-Effekten kommt, sollen wir Dächer mit Solaranlagen versehen? Sollen wir Dächer begrünen und vielleicht dort oben die Erbsen und die Tomaten anbauen? Oder sollen wir Dächer weiß anstreichen? Okay, das weiße Dach kühlt am schnellsten. Das grüne Dach kühlt nicht so schnell, aber kühlt natürlich immer noch und hat andere positiven, also Vorteile fürs Mikroklima. Und die Solaranlage natürlich produziert Solarenergie und im Endeffekt kühlt den Planeten insgesamt. Und also stellt sicher, dass wir den Klimawandel insgesamt besser adressieren. Okay, was tun wir? Und große Frage, nennen wir das weiße Dach jetzt Geoengineering? Ja oder nein? Also ich würde sagen einmal nein, ja. Aber ja, das Prinzip ist dasselbe.
Aber es sind zumindest niedrigschwellige Lösungen. Es gibt ja da technologisch wahnsinnig aufwendige Lösungen. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal wieder einen Einspieler von Leonie Broncalla vom Umweltbundesamt bringen, die nämlich ein kleines Statement zur Solar Radiation Management Strategie bringt.
Das Hauptproblem bei Solar Radiation Modification ist, dass es nicht an der Ursache des Klimawandels, also an den Treibhausgasen in der Atmosphäre ansetzt, sondern nur an der Erderwärmung. Man sagt zwar, dass durch Solar Radiation Modification die Durchschnittstemperatur reduziert werden könnte, allerdings muss man beachten, dass es dabei eben um den Durchschnitt geht und es weltweit trotzdem zu Erwärmung oder andererorts zu einer Art Überkühlung kommen würde. Und das ganze Klimasystem würde aus den Fugen geraten. Durch SRM kann das ursprüngliche Klima nicht wiederhergestellt werden, sondern es würde ein völlig neues, völlig unbekanntes und ja, nahezu unerforschbares neues Klima entstehen. Also ich ganz persönlich finde die Debatte um SRM sehr besorgniserregend, nahezu beängstigend, weil SRM eben mit so vielen Risiken für geopolitische Konflikte, aber auch für die Zerstörung der Ökosysteme einhergeht.
Teilst du die Sorge, lieber Gernot?
Ja. Ja, also ja, natürlich. Also okay, beginnen wir mit dem ersten Punkt. Ist es eine Lösung zum Klimawandel? Nein, natürlich nicht. Kann es nicht sein. Also das Problem ist zu viel CO2. Klar. Und übrigens, okay, es freut mich zu hören, dass das Umweltbundesamt also tatsächlich am wirklichen Problem arbeitet. Klar, muss auch so sein. Also okay, jetzt... Herr Habeck sollte nichts darüber wissen, er sollte über Geoengineering wissen, aber hoffentlich beschäftigt er sich mehr darum, wie ThyssenKrupp die CO2-Ausstöße senken kann, anstatt jetzt irgendwie herumzutüfteln, wie man jetzt Geoengineering subventioniert und so weiter. Also klar, aber okay, so hier ist die große Frage. Und vielleicht also eine medizinische Analogie. Okay. Ist der Planet insgesamt eher die 15-Jährige, die noch nie geraucht hat, sich seit 14 Jahren vegan ernährt und sonst auch alles richtig macht, Sport betreibt und so weiter, also die topfitte 14-15-Jährige, oder ist der Planet so eher der 80-Jährige, der seit 65 Jahren geraucht hat, Lungenkrebs hat, deshalb, und wo tatsächlich, nicht weil es die erste Lösung ist, aber weil es mittlerweile vielleicht tatsächlich viel Gutes tun könnte, Chemotherapie macht. Mhm, das Geoengineering, heißt... solares Geoengineering, ist nicht jetzt Diät und Sport betreiben, sondern solares Geoengineering ist im Endeffekt so eher die Chemotherapie.
Ja, das heißt, du würdest,
für den Planeten.
Ja, das heißt, du würdest sagen, wir sind quasi schon an diesem Punkt, wo man letztendlich mit der Brechstange reingehen muss, um überhaupt noch was zu retten?
Und okay, und das ist die, also ich will jetzt nicht sagen, der Planet ist der 80-Jährige, nein, aber okay, ist der Planet so eher der 65-Jährige, der 30 Jahre lang geraucht hat, ja, und vielleicht jetzt derzeit am Aufgeben ist, aber halt immer noch irgendwo halt dann doch manchmal dreimal, fünfmal pro Woche eine Zigarette findet? Mhm. Ja, also okay, ich würde sagen, niemand, weder Leonie vom Umweltbundesamt noch sonst wer, würde irgendwie behaupten, dass wir so die 15-Jährige sind, die im Prinzip alles richtig gemacht hat und wo halt tatsächlich es wirklich nie irgendwie die Gefahr gäbe, dass wir irgendwann einmal Chemotherapie bräuchten.
Wenn wir jetzt quasi diesen Punkt nochmal ausführen mit der Chemotherapie, wie du gesagt hast, Chemotherapie hat ja auch in der Behandlung von Menschen mit Krebs viele Nebenwirkungen. Wie ist das denn mit Geoengineering? Genau. Kann man da schon was zu sagen, abschätzen, was das für Auswirkungen hätte, die man, ja, die eher negativ sind für die Welt?
Ja, hat es und vielleicht, und das ist jetzt, wo ich Leonie auch vollkommen richtig recht gebe, eine der wichtigsten, konsequentesten Auswirkungen ist vielleicht tatsächlich das moralische Risiko. Hm. Ist im Endeffekt die Tatsache, okay, wir drei sprechen jetzt eine Stunde lang über Geoengineering. Was bedeutet das? Wir sprechen die Stunde nicht über Wärmepumpen, nicht über Solaranlagen. Wir sprechen nicht darüber, dass wir vom russischen Gas weg müssen. Wir sprechen nicht darüber, dass also die Autoabhängigkeit des Landes, Deutschlands, Österreichs, Schweiz und der ganzen Welt im Endeffekt katastrophürchterlich ist. Dass Einfamilienhäuser nicht nur die Landschaft zerstören, sondern das Leben viel weniger wert machen und so weiter. Also diese Tatsachen, wir sprechen nicht derzeit darüber und das ist ein wirkliches Problem und also tatsächliche Zielkonflikte hier und tatsächlich auch moralisches Risiko, wo also es auch übrigens sehr, sehr viele medizinische Analogien gibt, die auch sehr, sehr wichtig sind. Jetzt so in die Richtung, okay, es gibt Kondome und Spiralen, die sicherstellen, dass sich also Teenagers da jetzt vergnügen können, ohne die Konsequenzen zu fühlen. Was ja einerseits gut ist, tatsächlich wirklich wichtig, richtig ist, weniger 13-jährige Schwangere. Andererseits, okay, da gibt es natürlich eine bessere, vernünftigere Verhaltensveränderung, die viel, viel mehr bringen würde, könnte. Und nein, die Tatsache, dass es Kondome gibt, soll nicht davon abhalten, dass wir dem 14-Jährigen und der 13-Jährigen erklären, dass es Konsequenzen gibt.
Also wir lernen mit der heutigen Sendung definitiv was fürs Leben, nicht nur über Geoengineering.
Auf jeden Fall.
Gernot, du hast vorhin schon mal den Herrn Habeck erwähnt. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, das ist noch nicht durch Bundesrat und Bundestag durch, wonach es zumindest in bestimmten Problembereichen möglich sein soll, Kohlendioxid zu speichern. Ja. Und da würde ich an dieser Stelle auch ganz gerne mal wieder die Leonie Brunkalla mit ins Boot holen. Die hat nämlich auch dazu eine Meinung.
Derzeit befindet sich keine der CDA-Methoden wirklich in einem Stadium, das ausreichend erforscht ist und das bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen könnte, als dass es sich zur großflächigen Anwendung eignen würde. Allerdings findet Forschung zu sämtlichen CDA-Methoden statt. Aus den Pilotprojekten oder kleinskaligen Feldexperimenten, die zur CDA durchgeführt werden, lassen sich durchaus schon Erkenntnisse über die Risiken gewinnen. Allerdings müssten alle diese Maßnahmen großflächig durchgeführt werden, um klimarelevant zu sein. Und da bestehen eben erhebliche Risiken, die wir derzeit gar nicht abschätzen können und die vielleicht auch nie abgeschätzt werden können, bis es zu einer tatsächlichen Anwendung käme. Insgesamt sind eben diese natürlichen Senken bieten ein größeres Potenzial, da man sie so durchführen könnte, dass sie eben auch gut für die Biodiversität und den Naturschutz sind, was aber nicht automatisch gegeben ist.
Ja, und wir sind wieder bei Ihrem Eingangsstatement, Leonies Eingangsstatement bei der Ablenkung, nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wir beschäftigen uns hier mit Geoengineering, anstatt dass wir uns auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren.
Ja, also jetzt sind wir beim moralischen Risiko wieder. Und okay, so hier ist die Frage. Okay, so, also ob das jetzt Chemotherapie ist einerseits oder Schmerzmittel was vielleicht die bessere medizinische Analogie ist. Also, okay, so hier auch wieder, zurück zum, ach, wie alt war er? 80 Jahre, glaube ich, war er, oder?
Ja,
so,
65,
also der 80-Jährige. Ja, okay, so der 80-Jährige, fettleibige, Lungenkrebs hat er auch noch. Und der, also klar, die Antwort war immer schon, also ist immer und war immer schon, weniger Fleisch, weniger Fett, mehr Diät und mehr Sport. Okay, also wenn jetzt der 80-Jährige zum Arzt geht und sagt, okay, Herr Doktor, mir geht es wirklich schlecht, und übrigens, der geht ja nicht zum Arzt, sondern der wird hineingeschoben zum Arzt, und der Arzt sagt jetzt, naja, Edge, hättest halt vor 60 Jahren mehr Sport betrieben und hättest vor 55 Jahren nicht mit dem Biertrinken begonnen und vor 60 Jahren nicht mit dem Rauchen. Ist das nicht wirklich die Antwort, die jetzt irgendwie produktiv ist für diesen 80-Jährigen? Also um dem 80-Jährigen jetzt ein besseres Leben zu ermöglichen, geht es um Schmerzmittel und um Chemotherapie. Okay, cool. Heißt das jetzt, dass insgesamt die richtige Antwort ist zu sagen, naja, Diät und Sport macht keinen Unterschied? Natürlich nicht. Klar, die Antwort ist, mehr Radfahren, weniger Autofahren. Die Antwort ist mehr Diät. Die Antwort ist, Dinge richtig zu tun, also mehr Sojabohnen und weniger Kalbsfleisch. Klar. Okay. Heißt das jetzt, dass wir Chemotherapie nicht erforschen? Dass wir Schmerzmittel nicht erforschen? Dass wir also tatsächlich diese Interventionen, diese technischen Interventionen, heißt das jetzt, dass wir Kondome und Spiralen nicht erforschen, weil die moralisch richtige Antwort, also wenn du den Papst fragst, dann sagt er dir, ob das jetzt der Paparazzi ist oder der Argentinier, der sagt ja bestimmt, dass Kondome und Spiralen nicht die erste Antwort sind. Okay, klar. Okay, meine Frau ist Gynäkologin, sie ist Abtreibungsärztin. Okay, soll jetzt meine Frau der 13-Jährigen in der Klinik sagen, naja, Edge, hättest halt besser aufgepasst. Hättest dich halt vom Stiefvater nicht misshandeln lassen. Soll das die Antwort sein? Oder soll die Antwort sein, okay, ich habe da eine Methodik, die heißt Abtreibung, die ist nicht die erste Antwort, klar nicht, aber okay, jetzt ist es der technische Eingriff, der tatsächlich in deinem Leben, liebe 13-Jährige, einen wirklichen Unterschied machen würde.
Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir kommen auch sehr stark schon auf eine gesellschaftliche, auf eine gesellschaftspolitische Dimension.
Definitiv, ja.
Und da würden wir gerne im nächsten Abschnitt nochmal näher drauf eingehen.
Zurück jetzt machen zu wir Leonie,
mal,
okay.
Nein, nicht Leonie, jetzt gehen wir zu 10 Years After. Die
Richtig.
Wollen die Welt verändern.
Genau.
Ohne euch wird's still auf der 92.4. Wir brauchen eure Hilfe. Spendet jetzt oder werdet Mitglied beim LoRa Förderverein. Weitere Informationen unter www.lora924.de.
So, da sind wir natürlich mal wieder und hatten eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Geoengineering so ein bisschen vergleichbar ist vielleicht mit Chemotherapie oder zumindest Schmerzmitteln, aber alles hat ja auch eine Nebenwirkung. Und da ist ja natürlich die Frage, wenn wir Geoengineering großflächig einsetzen, dann müssen wir ja natürlich auch davon ausgehen, dass es irgendwelche Wirkung hat, die man nicht abschätzen kann. Und sicherlich auch alle Menschen auf der Erde betreffen. Jetzt wäre die Frage, wen müsste man denn in eine Entscheidung mit einbeziehen, wenn es um den Einsatz von Geoengineering geht?
Also alle 8 Milliarden von uns, klar. Das heißt, also dann mal vielleicht am 4. November wählen wir nicht nur hier in Amerika, sondern alle 8 Milliarden von uns. Demokratische Entscheidung, Weltregierung entscheidet und wir setzen demokratiepolitisch die richtige Temperatur für die Erde. Und also klar, so funktioniert die Welt nicht. Und da beginnen jetzt die Probleme, die wirklichen Probleme. Weil also tatsächlich die wirklichen wichtigen Fragen, würde ich sagen, jetzt also ganz von also Naturwissenschaften jetzt einmal abgesehen, und da gibt es auch viele, viele wichtige Forschungsfragen, aber die wirklich wichtigen dann sind, okay, wir sagen mal, wir hätten die perfekte Technologie, also jetzt wirklich, also jede Ungewissheit, jede Unsicherheit, alles vollkommen gelöst. Und jetzt geht es darum zu entscheiden, soll man es tun? Und okay, jetzt in der Welt, die wir wirklich leben, wer entscheidet? Wer, also sind das die G7, die da sich jetzt gerade in Italien treffen? Überlassen wir es denen? Also nein, nicht wirklich. Sind es die Demokratien der Welt, die da entscheiden? Sind es die großen Länder, die großen Nationen? Also vielleicht ist da Deutschland dabei, aber Österreich halt nicht. Also ja, wer soll in der Welt, in die wir leben, diese Entscheidung treffen? Und klar, jetzt wird es schwierig.
Was siehst du denn persönlich als den vielversprechendsten Ansatz?
Also ich würde sagen, die Frage ist jetzt nicht, was ist das demokratiepolitischste also Ideal hier, sondern wie könnte es, also was sind Szenarien, wie es vor sich gehen könnte? Und ich würde mal sagen, vielleicht eines der so realistischsten Szenarien, und auf dem lande ich auch, also tatsächlich im Geoengineering the Gamble, in meinem Buch, also gehe ich durch diese drei Szenarien durch, und ja, die Utopie, also die wirklich schlimme, und das realistischste ist vielleicht jetzt ein Land in Südostasien, in Südasien, vielleicht ein Inselstaat, ein großer Inselstaat, ein Staat vielleicht, der aus vielen, vielen Inseln besteht und in Südostasien liegt, wo jetzt der nationale Sicherheitsberater, also jetzt nicht die Akademie der Wissenschaften, sondern der nationale Sicherheitsberater, dem Präsidenten, der Präsidentin oder dem Regierungsoberhaupt im Prinzip sagt, hey, jetzt gab es wieder mal einen Jahrhundertsturm innerhalb von 2 Jahren, wieder mal einen. Es sind wieder mal ein paar Millionen von uns, die unter Wasser standen, wieder mal Tausende tot, Zehntausende tot. Und ja, wir wissen genug, dank Friederike Otto, die den Deutschen Umweltpreis gewonnen hat, über die Forschung der also Klima-Attribution, also durch die wir jetzt wissen, dass dieser Wirbelsturm tatsächlich auf den Klimawandel zurückzuführen ist, wissen wir, dass ihr Reichen da oben, also die Deutschen, die Amerikaner, die Australier und so weiter, die Russen und die Chinesen, dafür verantwortlich sind, im Endeffekt, dass dieser Wirbelsturm Zehntausende unserer Mitbürger getötet hat. Und da gibt es jetzt diese Methodik, da gibt es dieses Ding, das nennt sich Solaris Geoengineering, dass wir innerhalb von 5, 10, 15 Jahren tatsächlich flächendeckend anwenden könnten. Es ist billig, es ist möglich, technisch, und wir als Einzelstaat, als Land könnten es machen. Okay, was wäre, wenn dieses Land jetzt sagt, okay, machen wir's.
Wir verdunkeln auch die Sonne. CO2, ne?
Aber wir versuchen es halt.
Ja, richtig. Aber
wir verdunkeln die Sonne.
Genau. Aber
wie wäre es, wenn wir die Sonne verdunkeln?
Ja, vielleicht konkret nochmal. Was ist denn damit genau gemeint? Ich meine, klar, wir verdunkeln die Welt, aber wie genau soll das denn aussehen? Ja.
Okay, das sind ein Dutzend Flugzeuge. Also die Flugzeuge gibt es noch nicht. Aber also neu gebaute Flugzeuge mit enormen Flügelspannbreiten und also die das Potenzial haben, kleinste Partikel, Aerosole in die Stratosphäre zu entsenden. Also im Prinzip das zu tun, was Vulkane gezeigt haben, also was Vulkane schon immer gemacht haben. Aber halt jetzt machen wir es halt nicht natürlich. Wir explodieren hier keine Vulkane, sondern wir bauen Flugzeuge, die es in die Stratosphäre schaffen und so Partikel rund um den Äquator, so plus 15, 10, 15 Grad rund um den Äquator, in 20 Kilometer Höhe entsenden und also Millionen von Tonnen von diesen Partikeln würden insgesamt Dutzende Milliarden, hunderte Milliarden von Tonnen von CO2-Ausstoß wieder neutralisieren. Und jetzt natürlich, wie gesagt, nicht das CO2-Problem insgesamt attackieren, sondern als Schmerzmittel, als Band-Aid wirken, um Temperaturen, Niederschlagsmengen wieder dort zurückzubringen, wo sie waren, bevor wir mit dem Klimawandel begonnen haben. Wir mit dem CO2-Ausstoß begonnen haben.
Kann man eigentlich daraus ableiten, dass Länder des globalen Südens, die sicherlich mehr unter dem Klimawandel zu leiden haben und weniger dazu beigetragen haben, dass die dem Geoengineering stärker zugeneigt sind als jetzt beispielsweise ja, wir, die wir nach wie vor, ich sage jetzt mal, auf einer Art Insel der Seligen sitzen. Zumindest steht uns das Wasser meistens nicht bis zum Hals, wenn man jetzt von einigen Regionen gerade meistens in letzter Zeit absieht. Also ist die Akzeptanz in unterschiedlichen Ländern? Was weiß man da dazu?
Also ich würde einmal ganz dezidiert sagen, klar, natürlich. Also ja, also tut mir leid, aber also es sterben genug Reiche vom Klimawandel auch. Also 2003 oder so 70.000 Franzosen sind gestorben durch diese Hitzewelle in Frankreich. Und es sterben tatsächlich tausende Amerikaner jedes Jahr und tausende Europäer jedes Jahr auch. Mhm. Aber okay, da sprechen wir von Tausenden. Die Hunderttausende, Millionen, die sind direkt jetzt natürlich in armen Entwicklungsländern direkt davon betroffen. Und also, um es ganz, ganz brutal auszudrücken, wie bei allen anderen sozialen Problemen auch, die Reichen, die passen sich an. Die Reichen, die kaufen sich eine Kühlanlage oder vielleicht eine zweite Kühlanlage. Die Armen, die sind die, die vom Klimawandel tatsächlich sterben.
Ja, wo wir jetzt gerade auch dabei sind, so ein bisschen die Unterschiede aufzudröseln zwischen Arm und Reich und auch was, sag ich mal, die Reichen vielleicht an anderen Optionen haben, ist es ja jetzt eigentlich doch auch so, dass der Klimawandel ja alle betrifft. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt dabei ist, wer finanziert denn das Ganze? Wer soll denn für Geoengineering flächendeckend aufkommen? Also,
okay, ja. So hier ist eine der Fakten rund ums Geoengineering. Falls überhaupt, ist Geoengineering zu billig. Also das ist vielleicht so eine dumme Aussage, weil im Endeffekt, wenn was zu billig ist, dann okay, wenn man so billig ist und man möchte es nicht machen, dann macht man es halt nicht. Aber das Problem ist, also Geoengineering ist so billig, es wirkt so schnell und ja, es ist auch äußerst imperfekt, natürlich. Also es ist jetzt nicht eine Lösung, klar. Aber es ist so billig, da geht es um Milliarden, also immerhin immer noch um Milliarden. Aber es geht im Prinzip darum, also negative Konsequenzen des Klimawandels kosten uns ja Billionen, Dutzende Billionen Dollar, Euro pro Jahr. Und da gibt es jetzt diese Chemotherapie, dieses Schmerzmittel, das sagen wir mal, unter 10 Milliarden im Jahr kosten würde. Also nein, also wir drei können das persönlich nicht machen. Also da müsst ihr noch ein paar neue Bücher verkaufen. Also ich kann es selbst nicht.
Und wir fangen an zu schreiben.
Okay, da gibt es Dutzende Länder auf der Welt. Also jetzt nicht nur die wirklich Reichen, also jetzt nicht nur Amerika und Deutschland und China und so weiter, aber da gibt es also die Philippinen und Indonesien und Indien natürlich genauso, die tatsächlich das Budget jetzt schon hätten, um zu sagen, hey, das ist was, also diese Dutzend Flugzeuge, die können wir uns als Einzelland leisten und dieses Ding versuchen, das tatsächlich global Temperaturen senken würde. Also mit anderen Worten, Impact ist so hoch, die direkten Engineering-Kosten sind so niedrig, dass falls überhaupt das Problem ist, dass es zu billig ist.
Das heißt also, man kann quasi sagen, dass wir die nötigen Ressourcen dafür auf jeden Fall besitzen, um Geoengineering einzusetzen.
Um die Engineering-Kosten zu bezahlen, genau. Und das Problem natürlich ist, okay, so in welche Richtung gehen jetzt die Risiken und die Ungewissheiten? Also, okay, beim Klimawandel, also, okay, fangen wir damit an. Das teuerste überhaupt ist nichts zu tun. Das teuerste überhaupt ist die 10%, 20%, 50% des globalen Wirtschaftsaufkommens, des globalen BIPs, jetzt einfach in Klimaschäden, Klimakosten wiederzufinden und zu sagen, okay, wir können nichts tun, tun wir nicht, das Tempolimit auf der Autobahn ist zu unbequem, mehr Radfahren ist lästig, machen wir nicht, vegan essen ist auch schlecht, wir tun nichts dagegen und wir lassen einfach den Klimawandel also übernehmen und das kostet uns jetzt Dutzende Billionen pro Jahr. Okay, das ist das Teuerste. Was dagegen zu tun, also tatsächlich Emissionen zu reduzieren, kostet tatsächlich etwas. Also die Solaranlage aufs Dach kostet ja was. Die Investition in das grünen Wasserstoff, der dann der ThyssenKrupp dazu verhelfen könnte, Stahl CO2-neutral zu produzieren, das kostet was. Es ist um einiges billiger, einfach nur die Kohle zu verbrennen. Also für das Unternehmen jetzt billiger, die Kohle zu verbrennen. Mhm. Der Rest von uns leidet. Aber okay, billiger Stahl ist gut, weil wie bauen wir sonst die übergroßen SUVs? Da kommt ja viel Stahl rein. Okay. Und das kostet was, aber eben nicht so viel wie nichts gegen Klimawandel zu tun. Und Geoengineering ist dann so viel billiger, um vielleicht verlockend billig zu sein. Und ja, jetzt sind wir wieder bei der Leonie und beim Umweltbundesamt und so weiter und zu sagen, hey, moralisches Risiko, das ist schlecht. Wir sollten tatsächlich CO2 reduzieren. Und übrigens, wir leben auch besser deshalb. Also ja, du lebst länger, wenn du mehr Rad fährst. Und übrigens, dein Sexualleben ist auch besser, weil du dich gesünder ernährst. Also wie viel persönlicher geht's? Und trotzdem tun wir diese Dinge nicht. Und ja, jetzt sind wir wieder bei den Dingen, die wir tun sollen, um CO2 erstmals zu reduzieren.
Jetzt nähern wir uns leider Gottes allmählich dem Ende dieser Sendung, die mir sehr viel Spaß macht persönlich. Gernot, ich wollte dich bitten, wirf doch mal einen Blick in deine persönliche Glaskugel. Wo geht's hin mit Geoengineering, sagen wir mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sind die nächsten Schritte, die du erwartest?
Also noch ein paar Radiosendungen, ein bisschen Forschung. Aber ja, im Endeffekt, es geht darum, darüber zu sprechen und das Thema ernst zu nehmen und tatsächlich dezidiert in diese Richtung zu forschen. Und jetzt nicht zu forschen, um jetzt also vom Klimaproblem abzulenken. Nein, gar nicht. Gott sei Dank forschen wir viel, viel mehr in die Richtung in Sachen Entkarbonisierung. Aber tatsächlich, die nächsten 5, 10, 15, 20, vielleicht sogar 30 Jahre geht es im Prinzip nur unter Anführungszeichen darum, dieses Thema so ernst zu nehmen, um es ernsthaft zu erforschen, um ernsthaft mehr darüber zu wissen und sagen zu können, erst als Forscher, also als Naturwissenschaftler, als Ingenieure und als Sozialwissenschaftler zu sagen, hey, wir wissen jetzt mehr darüber. Wir wissen mehr über das Engineering, mehr über die Konsequenzen, mehr über das moralische Risiko, um, falls es tatsächlich dazu käme, also wie gesagt, jetzt nicht Habeck, aber vielleicht der Nachfolger oder der Nachfolger vom Nachfolger, der vielleicht jetzt vor der Entscheidung steht, zu sagen, hey, was tun wir? Was tun wir in diese Richtung? Sollen wir mehr in diese Richtung tun? Dass die Politiker dann genug oder zumindest mehr darüber wissen, um vielleicht tatsächlich mehr oder weniger eine rationalere Entscheidung in diese Richtung treffen zu können.
Ich möchte an dieser Stelle auch Leonie Broncala nochmal Raum geben. Bitte.
Ich persönlich denke, dass im Ausbau natürlicher Senken und in der Renaturierung und Stärkung unserer Ökosysteme eine große Chance liegt. Allerdings muss man eben beachten, dass das CDA nicht ersetzen kann, dass wir unsere Emissionen reduzieren. Und ich befürchte, dass es eher zu Lock-in-Effekten kommt und wir vergessen, dass eine sozial-ökologische Transformation einfach notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen.
Ja, jetzt haben wir uns natürlich mal angehört, was Leonie Broncala sagt. Sie sagt, man müsste sich vielmehr auf die natürlichen Senken konzentrieren, also sprich Aufforstung beispielsweise. Wie siehst du das? Also ist das alleine ausreichend?
Ja. Also, okay, jetzt um tatsächlich den Klimawandel vollkommen zu unterbinden? Nein, Bäume alleine machen das nicht. Aber ist es Teil der Lösung? Klar. Und jetzt, okay, jetzt ganz persönlich zu sagen, okay, natürlich, klar. Also auf kleinem Raum effizient in der Stadt zu wohnen, sich vegetarisch zu ernähren und kein Auto zu fahren, ist natürlich Teil der Lösung, ist auch Teil der Lösung, eine sozial-ökonomische, ökologische Reform ist sehr, sehr notwendig, klar. Hm. Und ja, okay, Stichwort Einfamilienhausverbot und so weiter, klar, also es muss auch in diese Richtung gehen und es muss natürlich auch in die Richtung gehen, jetzt Technik, Klimatechnik und so weiter anzuwenden, die es jetzt gibt, die unser jetziges Leben, wie es jetzt existiert, also Stichwort Elektrofahrzeuge, Induktionsherde, Wärmepumpen, Solaranlagen, auch radikalst in diese Richtung zu wirken, zu agieren, viel, viel mehr zu machen. All das muss Teil der Lösung sein.
Ja, okay, das heißt also, es wird sehr komplex. Vielleicht noch ein kurzes Stichwort. Deiner Meinung nach, Geoengineering wird benötigt, ja oder nein, in Zukunft? Kurze Antwort.
Jein.
Okay, damit belassen wir es auch. Vielen herzlichen Dank, Gernot, dass du uns für dieses wirklich sehr, sehr spannende Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und wir wissen es echt zu schätzen, dass du dich aus den USA zugeschaltet hast und mit uns hier diskutiert hast. Und wir möchten auch Ihnen zu Hause recht herzlich danken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass auch Sie etwas mitnehmen könnten. Und danke auch an die Technik, und zwar den Günther Bauer, der das alles hier gesetupt hat.
Transatlantisch. Genau, ne?
Transatlantisch und Clemens natürlich auch. Und wenn Sie weiterhin bei uns reinhören möchten, dann können Sie das tun am 8. August um 20 Uhr bei Diesmal alles, was uns die Quantenphysik lehrt. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald.